Ich bin einer von der Sorte, die nie Gitarre gelernt haben. Also ich habe wirklich als allererstes als Teenager Bass gelernt. Ich kann auch kein Gitarre spielen. Aber ohne eine Fähigkeit kann man sich die dollsten Dinge ausdenken, aber es wird nie Realität. Deswegen gehen wir manchmal als Firma voraus, weil das ist in dieser Branche unsere Rolle.
Habt ihr euch schon mal Gedanken über Bewegungsmelder gemacht? An vielen Orten nutzen wir sie, ohne es wirklich zu merken. Ja, und an anderen haben sie jeden von uns schon mal so richtig genervt. Wusstet ihr, dass die Erfinder der Bewegungsmelderleuchte aus Deutschland kommen? Steinl nennt sich die Firma, die seit 1959 als wahre Tüftlerfirma über 300 Patente und Geschmacksmuster eingetragen hat. Unter anderem haben die auch die Heißklebepistole erfunden. Was aber, wenn man sich den Bewegungsmelder und mittlerweile auch die Kategorie der Präsenzmelder mal genauer anschaut und versucht, dort mehr Innovation reinzubekommen? Was kann das ermöglichen? Welche Applikationen sind für sowas sinnvoll? Ist es eine reine Spielerei oder wird es die Zukunft der modernen, intelligenten Gebäudetechnik? Genau das hat die Firma Steinl sich auch gefragt. Und mit dem EO ein komplett revolutionäres Produkt auf den Markt gebracht. Statt einem passiven Infrarotsensor alleine nutzt der EO eine sogenannte passive Infrarotmatrix. Das ist eine Art Gittersystem aus insgesamt 96 Sensoren, welche den Raum unter dem Sensor zu einem Schachbrett aufteilen. Der EO weiß durch diese Technik die genaue Temperatur jeder einzelnen Zone unter sich, kann über 10 Personen zuverlässig erfassen, zählen und weiß, wer sich von wo nach wo bewegt. Das Ganze dabei aber komplett anonym, keine Kameras, keine klare Identifikation. Der Sensor weiß, dass dort jemand ist, aber niemals wer genau. Wir haben den EO hier im Studio testweise mal installiert und zur Demonstration mit unseren Ringleuchten in einer Home Assistant Automatisierung verknüpft. Hier sieht man, wie ich mich unter einen Ring stelle und dieser geht dann an, kommt Julian mit dazu, stehen da 2 Personen drunter, geht auch der äußere Ring mit an. Wandere ich nun unter den anderen Ring daneben, geht bei Julian ein Ring aus und bei dem anderen einer an. Klar, das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, genauso wenig wie ein Stuhltanz im Konferenzraum, wie es hier die Steinl-Belegschaft für uns mal wunderbar nett probeweise aufgeführt hat. Aber ihr seht in der Software und ihr seht auch hier einfach die Technik, wie sie zeigt, dass sie zuverlässig funktioniert und dass das natürlich für uns Smart-Home-Tüffler und die richtigen Gebäudeplaner eine Sensorik bietet, die uns sinnvoll viele Daten bietet. Mit dem EO könnte eine Bäckerei herausfinden, zu welchen Tageszeiten, bei einer wie großen Belegschaft hinter dem Tresen, wie viele Kunden in der Schlange vor dem Tresen warten. Ein Coworking Space könnte die Schreibtischauslastung präzise tracken und optimieren. Und für mich als Smart Home Enthusiasten wird endlich der Traum von der absolut genauen positionierten Licht- und Heizungssteuerung real. Stehe ich vom Sofa auf und gehe zum Esstisch, dimmt sich das Licht beim Sofa, pausiert mein Film und dimmt den Esstisch hoch. Tja. Doch wer kann uns das Ganze eigentlich nochmal besser, detaillierter erklären? Und was sich die Firma Steinl mit dem EO noch so alles gedacht hat? Ja, und was sie damit in der Zukunft noch so anstellen können? Als Thomas Möller selbst, der Geschäftsführer für Entwicklung und Produktion bei Steinl. Also ab zum Interview. Willkommen beim Stecker-Checker. Heute sitzen wir hier in unserem Podcast-Set mal ein bisschen anders hergerichtet, unsere schöne, schummrige, dunkle Ecke hier. Und ja, ich habe einen ganz besonderen Gast da. Das letzte Mal haben wir uns auf der LTFA-Messe gesehen, und zwar Thomas Möller von Steinl. Und ja, du hast uns das Highlight-Produkt mitgebracht, das du uns damals schon unter die Nase gehalten hast. Ich hatte jetzt auch schon die Ehre, das schon, ich glaube, kurz vor Produktrelease sogar hier bei uns schon mal installiert zu haben und getestet zu haben. Geiles Gerät. Was ist es? Was ist der EO? Was kann der? Und warum sollte der für unsere Nutzer bald am besten überall installiert werden?
Wow, grüß dich. Ziemlich viel in deiner ersten Frage drin. Ja, also was da liegt, das ist jetzt aus unserem Hause tatsächlich aktuell ja das oberste und technologisch fortschrittlichste, was wir gemacht haben. Mhm. Und ja, der kann ein bisschen mehr als alle anderen Produkte, die wir bis jetzt so gebracht haben.
Okay. In welche Produktkategorie fällt er denn erstmal? EO verrät ja noch nicht so viel als Name. Was muss ich mir unter dem EO vorstellen?
Der kommt tatsächlich ganz prima eigentlich in die Geschichte dessen, was wir gemacht haben. Wo, also wir sind ja bekannt sozusagen für Sensoren, für Raumsensoren, Gebäudesensoren, Bewegungsmelder, Präsenzmelder. Das ist unser Feld. Neben den Connected-Leuchten, die allerdings auch einen Sensor haben. Das ist Steinl.
Steinl gilt doch quasi sozusagen als Erfinder der Bewegungsmelderleuchte, oder?
Ja, genau. Das ist auch so. Die allererste, die es jemals auf diesem Planeten gab, die war von uns.
Cool.
Kurz vorher haben allerdings alle den ersten Bewegungsmelder gemacht.
Ah.
Weil das wissen die wenigsten, weil heute geht ja überall Licht an und aus. Das ist Mitte der 80er Jahre erst losgegangen. Vorher gab es das gar nicht. Ja? Und da hatten wir auch den allerersten gemacht als Bewegungsmelder.
Mhm.
Wollte kein Mensch haben damals. Und erst in der Kombination mit einer Leuchte war damals der Use Case klar.
Mhm.
Und es gab einen gigantischen Erfolg. Und das ist der Kern von Steinl in dieser Richtung. Und von damals an haben wir immer weitergemacht, aber im Kern immer bei den Sensoren. Das ist das, wo wir sagen, da sind wir führend. Und wenn man sich jetzt mal diese Jahrzehnte vorstellt, dann ging es mit dem Bewegungsmelder los.
Mhm.
Irgendwann kam der Präsenzmelder, der eigentlich auch nur ein Bewegungsmelder ist, allerdings hochauflösender.
Mhm.
Und dann ging es bei uns weiter mit Ultraschallsensoren für den amerikanischen Markt. Dann gab es auch mal kamerabasierte Sensoren, gibt es auch heute noch, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vor ein paar Jahren, auch ziemlich bekannt geworden, ist unser True Presence Sensor.
Mhm.
Das ist der erste echte Präsenzmelder, in dem Sinne, dass er wirklich weiß, dass jemand im Raum ist, selbst wenn er sich nicht bewegt, beispielsweise im Hotelzimmer. Ja, ist bis heute auch unerreicht und wirklich ein großartiges Produkt.
Mhm.
Ja, so Beispiel Hotelzimmer, auch wenn man schläft unter der Bettdecke, würde jeder als Präsenzmelder, bezeichnete Präsenzmelder sagen, da ist keiner mehr.
Okay.
True Presence nicht. True Presence weiß wirklich, da ist ein Mensch im Raum und kann dann entsprechend darüber zum Beispiel die Klimatisierung wesentlich besser steuern als ein Präsenzmelder. Aber dennoch, nehmen wir zurück. Bewegungsmelder, Präsenzmelder, True Presence als Besonderheit. Und in dieser Reihe steht eigentlich jetzt auch EO. Und EO ist einer, der die nächste Dimension weiß, nämlich wie viele Menschen sind im Raum.
Okay. Dann auch mit der Genauigkeit eines True Presence oder arbeitet der dann anders?
Der arbeitet komplett anders.
Mhm.
Während True Presence, da ist ein Machine Learning Algorithmus drin und er tastet den Raum ab und schaut danach, ob er Atemsignaturen sieht. Also das Heben und Senken des Brustkorbes, der Schulter.
Ja.
Und das über ein paar Sekunden. Und wenn dann erkannt wird, dass dort wirklich eine Atmung stattfindet, dann schlussfolgert er daraus, dass ein Mensch im Raum ist.
Mhm.
Der EO passiert ganz anders. Der EO hat hier vorne ein weißes Feld.
Mhm.
Und dieses weiße Feld, letztlich dahinter befinden sich eine Infrarot-Grid-Sensorik.
Mhm.
Also wie so ein Schachbrett oder ein langgezogenes Schachbrett. Und er guckt im Prinzip auf die Absoluttemperatur von jedem Segment.
Mhm.
Wie das geht, kann ich gleich noch ein bisschen erzählen. Aber letztlich wird dann in der nächsten Ebene geguckt, ob diese Blobs, nennen wir das, ob die alle Eigenschaften eines Menschen haben.
Mhm.
Und damit kann er dann am Schluss sagen, ob an einer Stelle im Raum ein Mensch ist und dann natürlich auch, wie viele Menschen dadurch im Raum sind.
Ja.
Und er kann sagen, wo sie im Raum sind. Aber jetzt mal zum Vergleich zu True Presence, was er nicht könnte, wäre unter der Bettdecke.
Mhm, weil dann natürlich das Infrarot-Temperaturprofil absinken würde.
Insofern ist es nicht, der eine ist besser als der andere, sondern sind verschiedene Anwendungsfälle.
Mhm.
Und während hier sozusagen die Zahl der Menschen und die Anwesenheit beispielsweise im Klassenzimmer oder im Büro oder so, oder im Besprechungsraum im Zentrum steht, ist es beim True Presence die absolute Anwesenheit von jemandem. Aber der wiederum wüsste nicht, wie viele Leute da sind.
Ja, okay.
Also man muss schon genau gucken, was man wo erreichen will. Aber bei uns im Sortiment gibt es damit im Prinzip zum Thema Anwesenheit im Gebäude eine wirklich interessante Auswahl an Produkten.
Wenn ich mir jetzt den EO so angucke, der ist ja zweigeteilt quasi. Ich kann den hier mal. Oder wie?
Ja, Magnet. Das ist ein Magnet.
Achso, dann bin ich zu schwach für den Magneten.
Genau.
Okay, genau.
Der VDE verlangt gewisse Abzugskräfte.
Dann habe ich quasi einmal hier die, ich nenne es mal Sensoreinheit, und dann habe ich hier die Verbindungseinheit.
Genau.
Die ist in unserem Fall hier, habe ich die bei uns an unseren Switch gehangen mit Power over Ethernet, habe damit also übers Netzwerkkabel das Ganze mit Strom versorgt und habe dann auch darauf zugreifen können. Mhm. Und du hast aber verraten, in der Sensoreinheit selber ist auch noch Konnektivität drin.
Genau. Jetzt viele Dinge in einer Frage.
Ja.
Also diese Technologien, die über die Jahrzehnte entstanden ist, die haben ja alle so kurze Namen bekommen. IR wird häufig für Infrarot-Sensor benutzt. HF wird für Hochfrequenzsensorik, Microwave-Sensorik und so weiter. Mhm. Also IR, HF. Also wollte ich einen kurzen Namen haben, der sich in diese Nomenklatur einsortiert. Und EO kommt tatsächlich aus dem Lateinischen, großes Latium, und heißt da dort. Und das bedeutet, wenn man sich jetzt gedanklich da oben an die Decke hin projiziert, wo der EO sitzt, dann guckt der, wenn man so will, in den Raum und sagt, da ist jemand, dort ist jemand. Und daher kommt dieses kurze Wort, abgesehen davon, dass ich das Wort mag und dass es die Chance hat, sich zu etablieren und gemerkt zu werden.
Mhm.
So, Schluss. Das war die Geschichte. Bis dahin. Das, was du gerade gesagt hast, ist ein zweites architektonisches Thema, was wir vor einigen Jahren angefangen haben. Wir haben vor einigen Jahren gesagt, lass uns Sensorik machen in diesen Köpfen.
Mhm.
Weil du kannst jetzt sagen, ich nehme an dieser Stelle einen Bewegungsmelder, einen Präsenzmelder, einen True Presence, einen Multisensor oder einen EO. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Anforderungen an die Kommunikationstechnik.
Mhm.
Ob das KNX beispielsweise ist oder DALI oder was auch immer.
Oder jemand, so exotisch wie ich hier versuche, das mit Home Assistant zu verbinden.
Was auch immer. Oder noch anders, wenn jemand käme und sagt, ich hätte gerne den Sensor, aber ich brauche den beispielsweise in Modbus oder in was weiß ich was, dann ist das für uns als Hersteller einfacher, das Kommunikationsmodul dahin zu bringen, als jedes Mal den ganzen Kopf an sich. Das ist erstmal die Erklärung für die Architektur. Was wir jetzt hier aktuell haben, ist auch etwas, was in unserer Branche unüblich ist. Das ist jetzt ein IP-Modul.
Mhm.
Das heißt, hier kommst du im Prinzip mit dem Ethernet-Kabel rein. Das finden wir schon in ersten interessanten Gebäuden, gerade in solchen Smart-Space-Gebäuden, sehr, sehr hoch angesiedelten Gebäuden, da wird das schon gemacht.
Mhm.
Aber KNX beispielsweise ist natürlich viel verbreiteter.
Ja, ja.
Und Anfang des Jahres kommt jetzt dieses Modul hier für den EO eben auch in KNX.
Cool.
Oder in DALI oder später was weiß ich was.
Ja.
Das ist der Grund für diese Architektur. Und der letzte Teilsatz deiner Frage, ich kann mich noch erinnern, war, selbst im Kopf ist schon eine Technologie drin, nämlich Funk. Also in jedem unserer Sensorköpfe in der obersten Liga. Wir haben ja auch alle möglichen Produkte. Aber in der obersten Liga haben diese Sensorköpfe alle auch schon Bluetooth Mesh drin.
Mhm.
Und dann kann man im einfachsten Fall einfach eine Stromversorgung nehmen und zieht sich sämtliche Daten aus diesen Sensorköpfen über Funk, wohin auch immer man sie haben will.
Cool. Jetzt hattest du gerade mit dem True Presence den Fall ganz gut erklärt, Hotelzimmer, da macht Sinn, den einzusetzen. Wo siehst du denn den EO? Was sind so erstmal so die Beispielcases, wenn du das irgendjemandem das erste Mal präsentierst?
Ja, natürlich. Also es geht los bei Office, Büroräume. Ein ziemlich nachvollziehbarer Fall ist zum Beispiel die Meetingräume, die es ja in allen Firmen gibt. Die werden einmal eingerichtet mit irgendeiner Annahme über die Nutzung. Dann macht man ein paar kleine, ein paar mittlere, ein paar große.
Mhm.
Aber ist dieses Setup richtig? Ist nach einem Jahr bewiesen, dass das der richtige Zuschnitt war für diese Besprechungsräume? Weiß kein Mensch. Wenn man mit EO jetzt den Füllgrad, nenn das mal Füllgrad von Besprechungsräumen misst, dann wird einem plötzlich nach einer gewissen Zeit einfach klar, ob der Gebäudezuschnitt passt.
Mhm.
Und wenn sich das jetzt vielleicht noch so ein bisschen naja, wofür anhört, dann muss man sich klar machen, was der Quadratmeter kostet. Geh mal in irgendein Ballungszentrum, in irgendeine wirklich teure Stadt und schau, was der Quadratmeter kostet. Und dann plötzlich merkt man, wie relevant es ist, diese Investition in Raum auch mal zu messen. Jede andere Investition wird gemessen, aber nicht Raum.
Ja.
So, und Raum kann ich plötzlich überwachen, messen, verändern mit so einem Produkt. Das ist jetzt der Besprechungsraum. Jetzt gehe ich mal ins Büro rüber, Großraumbüro. Und ich habe ja eben gesagt, dass er nicht nur weiß, wie viele Menschen sind im Raum, sondern er kann auch sagen, wo. Und jetzt definiert man beispielsweise Schreibtische. Und mit einem Mal ist so etwas wie ein Flex-Desk-Management möglich. Heute sehen wir ja in vielen Firmen, dass man sich Schreibtische buchen kann.
Ja.
Und dann? No-Show? Nicht gekommen? Das heißt, das ist nur die eine Seite der Medaille. Ich sollte auch gucken, hat das denn passiert? Und dann kann ich mit irgendeiner Logik beispielsweise sagen, wenn nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde immer noch keiner ist, dann kann ich diesen Schreibtisch auch wieder freigeben, als Beispiel. Und schon kann er wieder vom nächsten gebucht werden. Das heißt, alle meine Assets, Raum, Schreibtische, kostet ja auch Geld, kann ich mit einem Mal durch so eine Sensorik.
Ja, oder ich stelle in einem Büro 4 Schreibtische auf und verschiedene Mitarbeiter können das nutzen und ich merke nach einem Jahr, der eine in der Ecke, der irgendwie direkt neben der Heizung steht, da will niemand sitzen, weil da knallt die Sonne immer auf den Monitor und die Heizung nervt im Winter, weil die viel zu heiß ist. Also kann ich da vielleicht auswerten, vielleicht sollte ich die Möbelgestaltung im Raum ändern oder sowas.
Ja, oder was wir häufig sehen, es gibt ja heute ganz viele Firmen, die sich mit Büroausstattungen an sich auseinandersetzen. Dann machst du Cubicles oder du machst diese kleinen abgeschlossenen Kabinen oder du stellst ein Sofa hin und einen Kicker und. Und mit solcher Sensorik kann ich mit einem Mal auswerten, was eigentlich wirklich gewollt wird und was genutzt wird. Das heißt, nochmal, die Geschichte darüber ist eigentlich immer, die Dinge, die man tut, zu messen, zu bewerten nach einer Zeit. Also das wären jetzt so Fälle. Natürlich kann man auch ins Retail gehen. Also
genau, wie jetzt viele auch Leute, Einzelhandel.
Wie viele Leute warten an der Kasse? Wie viele Leute warten an irgendeiner Stelle? Sollte ich den Personaleinsatzplan ändern und. Also das sind alles so Dinge. Man kann eigentlich immer davon ausgehen, interessiert mich die Anzahl von Personen? Komme ich zu Use Cases? Interessiert mich die Position von Menschen? Komme ich zu anderen Use Cases? Und an der Stelle gibt es in beiden Fällen, ich fürchte, unendlich viel.
Was für eine Anzahl unterstützt ihr?
Also hier drin, ich komme auf einen wichtigen Aspekt. Wir haben einen ähnlichen Sensor, der perfekt Menschen zählen kann, auch wirklich in große Mengen hinein, der kamerabasiert ist. Den haben wir vor 10 Jahren bereits entwickelt und auf den Markt gebracht. Der ist auch heute noch auf dem Markt und der ist wirklich einzigartig, extrem gut.
Stelle ich mir aber im datenschutzsensiblen Bereichen.
Genau.
Schwierig vor.
Datenschutzsensible Bereiche oder auch Empfindungsbereiche. Es gibt einfach Orte und Anwendungen, wo es nicht gemocht wird. Bis hin zum Betriebsrat in vielen Firmen, der sagt, so etwas wollen wir nicht haben. Und da kann man noch so viel sagen, die Bilder kommen da nicht raus, mach dir keine Sorgen, niemand sieht das, dein Chef kriegt das nicht mit, gar nichts. Und es ist trotzdem so. Die Produkte gibt es trotzdem bei uns, gibt ganz viele tolle Anwendungen, aber es gibt Grenzen. Und deswegen war die Entwicklungsaufgabe, als wir den gestartet haben hier, zu sagen, wie kriegt man denn die Frage, wie viele Menschen im Raum sind und wohin, ohne eine Kamera, also ohne, dass es irgendwelche Privacy-Themen gibt. Und das ist dann eben gelöst worden durch eine Infrarot-Grid-Erfassung, die ist so grob, dass es absolut keine Chance gibt, die Identifizierung zu machen. Und das ist genau das Ziel. Das Ziel ist es, dass es diesem Produkt vollständig unmöglich ist, dich zu erkennen. Außer, dass du ein Mensch bist.
Okay.
Aber mehr nicht. Und das ist das Entscheidende bei diesem Produkt hier. Und warum erzähle ich das auf deine Frage, wie viel erzählen kann? Weil das in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Wenn ich viel, viel, viel mehr Pixel gemacht hätte, dann kann ich irgendwann anfangen zu identifizieren. Bleibe ich bei ganz wenig Pixeln, bin ich total safe, was Erkennbarkeit angeht. Aber die Zählmenge ändert sich. Also dieses Produkt hier, ich würde mal sagen, so bis bis 10, 12 Personen kriegt er das sehr gut hin. Ja. Darüber auch noch, aber dann wird die Fehlerzahl größer. Mhm. Ich denke aber,
dass mal zwei nah aneinander stehende Personen zu einer werden. Ja,
absolut. Also da sind tolle Algorithmen drin, die das schon so gut wie möglich auseinanderziehen und auch tracken und so weiter. Aber irgendwann stößt das an seine Grenzen. Mhm. Insofern würde ich jetzt diesen Sensor nicht benutzen, wenn es darum geht zu gucken, ob 30 oder 40 Leute irgendwo sind. Mhm. Dafür kann man sich vorstellen, bei so einer ganz groben Auflösung wird das irgendwann nicht mehr möglich. Dann würde man auf unsere HPD-Technik gehen. Mhm. Die kann das, die kann auch ganze Hörsäle durchzählen.
Krass.
Alles schon gemacht. Aber hier sind wir eher so im kleinen Büro, im mittleren Büro, Großraumbüro, wo man dann mehrere von den Produkten einsetzen würde, Klassenräume, wenn man das möchte. Klassenräume, warum das? Vielleicht können wir gleich noch darüber reden, dass es hier auch eigentlich nicht mehr um Licht geht. Also während...
Was denn noch? Was würdest du für Szenarien sehen, wo das Ding...
Also während der Bewegungsmelder in den 80er Jahren gemacht wurde, um Licht ein- und auszuschalten und der Präsenzmelder auch Licht ein- und auszuschalten und die Tageslichtintensität in die Logik reinzubeziehen. Geht es hier, natürlich kann man auch sagen, ja klar, mach das Licht an und mach es aus. Aber erstens, das, was ich eben gesagt habe, das Messen des Füllgrades, also das Bewerten der Assets. Aber es gibt noch mehr. Meiner Ansicht nach, oder unserer Ansicht nach, wird eine neue Dimension sein, HVAC, also Heizen, Lüften, Kühlen, wo ja noch viel, viel mehr Energie eingesetzt wird als fürs Licht, gerade in den LED-Zeiten. Aber da wird eben noch wahnsinnig viel verschwendet. Und da glauben wir, dass so eine Interaktion dieser Systeme mit der Anwesenheit von Menschen Next Level ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Entweder mit Klimaanlagensteuerung und wo der Luftstrom hingeht und in welcher Intensität. Oder wenn ich andere Heizsysteme benutze, wie zum Beispiel Infrarotheizung, gibt es jetzt ja auch teilweise, dass die in Decken verbaut sind, könnte ich dann ja gezielt quasi sagen, okay, ist überhaupt in dem Bereich unter der Heizung jemand, dann soll die hochfahren.
Ja, perfekte Technik, meine ich. Während heutige Heizsysteme und Kühlungssysteme ja eher träge sind, kommen wir mit solchen Produkten in den Minutenbereich. Und damit wird es hochrelevant. Ich glaube auch zum Beispiel an Hybridheizungen. Ich glaube, dass wir Heizungssysteme sehen werden, die eine Grundtemperatur gewährleisten, was weiß ich, 18, 19 Grad. Und bei Anwesenheit wird durch solche schnell reagierenden Infrarotheizungen oder andere eben dann hinzugefahren.
Energetisch auf jeden Fall viel, viel sinnvoller, als den ganzen Raum auf 22 Grad zu erhitzen. Ja.
Absolut, weil ich die Grundlast natürlich viel effizienter abgreifen kann, als in Spitzen zu
gehen. Ja.
Also da glaube ich, wird was super Tolles passieren. Lüftungsanlagen sind heute häufig gebäudebezogen ausgelegt. Wenn mich hier jemand sieht, der Lust hat, mal über die raumbezogene Steuerung von Lüftungs- und Heizanlagen zu reden, soll er sich bitte bei dir melden.
Also.
Weil ich glaube, dass das hochinteressant ist.
Ja.
Für eine Lüftungs-, Kühlungs-, Heizanlage, die reaktiv im Raum sein kann oder ansatzweise und die dann die Information beinhaltet, ist da einer, sind da zwei, sind da acht oder sind da 20? Das ist hochrelevant und ein großer Unterschied. Und das würde ich sehr gerne im nächsten Schritt mal mit der Heizungs-, Lüftungs-, Klimatisierungsbranche besprechen.
Jetzt hast du erzählt, in eurer Geschichte habt ihr den Bewegungsmelder rausgebracht. Das Interesse war nicht groß, bis ihr die Bewegungsmelderleuchte rausgebracht habt und die Leute verstanden haben, wie das Ganze gut funktioniert. Jetzt bringt ihr den EO raus. Ist die Welt mittlerweile so weit und so gut vernetzt, dass es nicht mehr an euch ist, sagen wir mal, das Infrarot-Heizungssystem mit EO-Steuerung rauszubringen? Also glaubst du dran, dass die Vernetzung mit anderen Herstellern so gut funktionieren wird, dass es nicht mehr an euch ist, um das Produkt sozusagen wirklich massentauglich zu machen?
Ich bin der Ansicht, dass es unsere Firma Steinl Rolle ist, Fähigkeiten auf den Markt zu bringen.
Mhm.
Fähigkeiten habe ich vorhin dargestellt. Von Bewegung, Präsenz, echter Präsenz bis hin zu Personenzahl und Verortung. Das ist zunächst mal nur eine Fähigkeit. Aber Fähigkeiten erschaffen Möglichkeiten. Und Möglichkeiten erschaffen Geschäft und Lösungen.
Mhm.
Wer jetzt an welcher Stelle hinzukommt und mit uns oder auch mit dem Produkt oder mit anderen zusammenarbeitet, das wird man jetzt sehen. Mhm. Aber ohne eine Fähigkeit kann man sich die dollsten Dinge ausdrinken, aber es wird nie Realität. Deswegen gehen wir manchmal als Firma voraus, weil das ist in dieser Branche unsere Rolle. Mhm. Wir bringen Technologie, die dann zu Lösungen führen kann. Mhm. Das halte ich für das, was wir tun.
Verglichen wurde das tatsächlich, als wir das Messevideo gemacht haben, haben ein, zwei Leute drunter kommentiert, es gibt so ein bisschen in der Home-Automation-Enthusiasten-Szene ein, zwei teilweise sogar Selbstbastellösungen, aber auch von, ich glaube, dann irgendwie so einem chinesischen Hersteller oder so, Akara oder so, die haben dann so Ultra-Wideband-Sensoren gemacht, die auch Personen im Raum quasi sagen können, die eine Person ist jetzt gerade da und ist jetzt gerade da. Technisch, wo liegt da der Unterschied zu eurer Technik? Ich habe jetzt schon gehört, Infrarot ist es bei euch, nicht Ultra-Wideband.
Also, du kannst dir vorstellen, dass wir das alles im Detail kennen und mhm. in unseren Laboren natürlich alles haben. Ich will diese Technik gar nicht verteufeln. Mhm. Sie hat aus unserer Sicht Nachteile. Das ist in den meisten Fällen 60 Gigahertz Microwave-Sensorik und die funktioniert eben so, dass ein Signal ausgesendet wird und ein Echo empfangen wird. Mhm. Und dann wird geschaut, mit wenn man zwei oder drei Antennen hat, wo kommt das her aus dem Raum? Erstmal alles gut. Es wird analysiert, das ist technikbedingt, immer das stärkste Echo, das stärkste Signal. Und mit dieser Technik kann man allenfalls einige wenige Personen sehen und verfolgen. Wenn es nur eine Person, zwei oder drei sind, okay, kann gehen, aber hat auch immer Themen mit Reflexion. Mhm. Weil Wände, Decken, Möbel und so weiter, also das kann sein, aber das will ich nicht verteufeln. Nur wenn es darum geht, mehr Leute zu verfolgen und zu zählen, funktioniert das mit der Technik.
Okay, also da kommt auf jeden Fall euer Technikvorteil, dass in dem Bereich 4, 5 bis 12, hast du gesagt?
Ja, auch bis 15. Ja. Also ja. Es ist ja irgendwo auch nicht mehr relevant irgendwann, ob es 15 oder 17 sind.
Genau.
Aber das können wir eben auf der Infrarotbasis. Zweiter Aspekt ist der Energieverbrauch. Wir haben hier einen sehr, sehr niedrigen Energieverbrauch. Okay. Und weil ich der Meinung bin, dass das ja letztlich hier um Energie geht oder in vielen Use Cases um Energie, dann macht es auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also ich habe noch so ein paar Produkte in der Zukunft im Kopf, bei denen es relevant ist, dass das Produkt selber sehr wenig Energie verbraucht. Und da sind wir meiner Ansicht nach auf dem richtigen Weg, sowas zu tun. Also wir haben uns entschieden letztlich für zwei Wege, kamerabasiert. Sehr viel, sehr, sehr genau, sehr einfache Zonierung und infrarotbasierte Personenerkennung.
Cool. Ja, ich habe es ja hier dann tatsächlich auch über MQTT mit unserem Home Assistant verbunden und habe dazu hier unterm Video übrigens auch eine kleine Dokumentation, falls ihr das zu Hause nachbasteln möchtet. Das ist eine kleine Anleitung, wie ihr das Ganze integriert kriegt. Hat echt schnell funktioniert, funktioniert auch sehr zuverlässig und da war schon echt cool zu sehen, wie viel ihr einfach direkt an Daten rausgebt. Also es ist halt nicht nur, dass ich die eine Steinl-App installiere und die Steinl-App kann ganz viele tolle Sachen machen, sondern ihr benutzt halt im Prinzip quasi, glaube ich, jeden offenen Standard, den ihr finden könnt, versucht ihr zu unterstützen. Ja. Und ich kann einfach den Haken setzen, ich möchte es haben, wo müssen meine Daten hingehen? Und ich habe direkt Zonen einrichten können, kann die Zone einzeln abfragen, live, alles ohne Verzögerung, wird es direkt an mein Home Assistant geschickt. Wie kommt's, dass ihr da so offen seid, sage ich mal? Weil das sieht man bei anderen Herstellern oft leider nicht.
Es ist unsere Überzeugung. Unsere Überzeugung ist, dass wir geschlossene Standards nicht wollen. Mhm. Ich meine, das habe ich alles hinter mir. So ist ja nicht. Und ich glaube allerdings, dass das immer Begrenzungen sind. Mhm. Und zwar für unsere Kunden, für die Anwendung und letztlich sogar für uns. Weil ich bekomme tagtäglich Ideen von Menschen da draußen, an die ich vorher nie gedacht habe. Keiner aus unserem Team, niemand. Und wenn wir an der Stelle glauben würden, wir könnten durch geschlossene Standards jedes und alles vordenken, ja, dann wird es eine Limitierung sein. Also haben wir sehr früh angefangen und gesagt, wir trennen das. Deswegen auch so ein bisschen symbolisch hier die Trennung in die beiden Seiten.
Ja.
Denn wie gesagt, ich weiß ja nicht, was hier noch alles kommt, was es alles geben wird. Und es ist wirklich, wirklich mir total egal, ob wir irgendeinen Verschluss machen vor irgendeinem Business. Der Sensor dort, das ist das, was uns ausmacht.
Ja.
Und jeder, der die Daten nutzen möchte, soll einen Kommunikationsweg finden, dass er ihn auch bekommt.
Mhm.
Die IP-Seite, die du gerade gesagt hast, da sind wir ja vollkommen alleine. Das macht keiner unserer Mitbegleiter im Markt bis heute. Wir finden, dass das wahrscheinlich eine hochinteressante Kommunikationsform von Gebäuden in der Zukunft sein wird, weil es die einzige ist, die weltweit standardisiert ist. IP ist weltweit standardisiert. Mhm. Wir sind ja dann im Netzwerkwelt, eigentlich gar nicht mehr so sehr in der Gebäudetechnik, aber dann kannst du von Singapur bis New York funktionieren diese Dinge.
Mhm.
Deswegen sind wir da vorangegangen. Wieder mal eine Fähigkeit. Fähigkeit macht eine Möglichkeit.
Ja.
Und sind heute der Einzige, der alle seine Sensoren auch mit einer IP-Schnittstelle anbietet. Und das ist nicht uninteressant, weil plötzlich die Netzwerkwelt Interesse an diesen Produkten. Aber selbstverständlich, wie gesagt, wir haben ja heute schon alle unsere Sensoren, alle, es sind Hunderte, in KNX.
Mhm.
Und DALI, bei DALI sind wir der größte Sensoranbieter der Welt.
Ah, krass.
Keiner hat so viele verschiedene Sensoren in DALI, DALI 2, wie wir. Und das dritte ist eben IP.
Ja.
Plus Funk. Ne?
Cool. Ja, ich glaube, in Funk haben wir in Zukunft noch des Öfteren mal zu sprechen, aber da dürfen wir jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, glaube ich.
Wir können an der Stelle schon darüber reden. Das ist jetzt noch kein Geheimnis, aber das machen wir nächstes Jahr im mehr Detail.
Mhm.
Aber die Entscheidung, dass wir bei Steinl und auch einige in der Branche jetzt auf Bluetooth Mesh setzen als Kommunikationsstandard, das ist kein nichts Neues. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wir und einige andere in der Branche getroffen haben, weil es braucht kein Gateway. Und es ist in jedem Smartphone drin. Das heißt, der Elektriker oder der Installateur auf der Baustelle, jeder hat seinen digitalen Schraubenzieher dabei.
Ja.
Braucht nicht ein Gateway installieren, braucht nichts weiter und kann Produkte in Gang setzen und kann sie vernetzen und zu den dollsten Logiken kombinieren, weil das Geniale an dem System ist, dass alle Logik sozusagen im Netz liegt. Also selbst wenn ich dem Netzwerk Logiken beibringe, wie ihr drei seid eine Gruppe, du reagierst als Nachbar auf die, also die dollsten Dinge, liegt im Netzwerk und nicht in irgendeinem zentralen Gateway-Server.
Das war für mich das Schwerste nachzuvollziehen, als ich hier angefangen habe mit Jung Home, die ja auch Bluetooth Mesh einsetzen.
Ja, genau.
Wir haben von denen direkt einen Gateway mitbekommen und haben das hier mit dann rangepackt. Und dann habe ich erst relativ spät gemerkt, oh, unser Gateway war gerade gar nicht am Strom und gar nicht angeschlossen und all drum und dran. Und trotzdem lief alles. Und ich war, wo sind denn jetzt die Logiken gespeichert? Ist es im Lichtschalter gespeichert? Ist es in dem Unterputzmodul? Mhm. Und das erstmal irgendwie zu verstehen, es läuft komplett hublos, war für mich erst ein bisschen freaky. Aber finde ich total cool, weil es ja auch oft, es ist irgendwie immer so dieses Begehren da, man möchte alles steuern und nachkontrollieren und sonst irgendwas können, aber eigentlich ist ja das Schönste, man hat ein System einmal gut eingerichtet und in dem Fall vielleicht sogar wirklich der Elektriker, der setzt die Steckdosen, macht die Schalter und kann danach die Logiken festlegen. Und wenn ich daran nicht grundlegend was ändern möchte, soll es ja eigentlich einfach wie ein Kabel immer so funktionieren. Ja.
Genau, wobei ich alles auch ändern kann. Also
genau.
Letztlich ist das der Unterschied zwischen einem zentralen und einem dezentralen System.
Mhm.
Und hier hat man wirklich ein dezentrales System, ein hochintelligentes System. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, das eine Ding hört auf das andere und hat Regeln, wie es damit umgeht.
Mhm.
Und tatsächlich funktioniert das auch so. Also man sagt einem Produkt, dass es auf die Daten eines anderen subscribed.
Mhm.
Also es hat also den Befehl bekommen, hör dir an, was von dem so kommt. Und wenn das dann zu deiner Logik passt, dann tu was.
Mhm.
Das ist eine andere Architektur, als wenn es irgendwo einen zentralen Server gäbe. der von allen Informationen gräbe, die verarbeitet und dann anderen Dingen sagt, jetzt tu was.
Mhm.
Also dieses Element in der Mitte brauchst gar nicht. Es ist hochdemokratisch.
Ja. Aber dementsprechend hat jede einzelne Komponente zumindest genug Rechenleistung, um diese Bewertung und das Subscriben zu machen. Ja.
Genau, das ist richtig. Da steckt schon einiges drin.
Mhm.
Aber es ist, wenn man sich einmal dem Thema geöffnet hat, so viel logischer, so viel einfacher und so viel weniger fehleranfällig am Ende.
Mhm.
Ich meine, die Architektur unseres Internets ist mal so entstanden.
Mhm.
Wenn irgendwo auf der Welt ein Knoten ausfällt, sucht sich das Internet einen anderen Weg.
Mhm.
Das ist hier so ähnlich.
Okay. Jetzt für euch als Hersteller, wenn ich mir dann vorstelle, okay, die Komponente muss schon ein bisschen mehr können, was das Nachdenken angeht, interpretieren, heißt das, der Teilepreis, wenn ich auf Bluetooth setze, ist was Höheres, als wenn ich auf andere Standards setze, oder?
Du kannst dir vorstellen, dass die Sensoren, die wir jetzt die ganze Zeit besprechen, das sind alles Computer.
Mhm.
Und wenn ich einen Computerchip da drin sowieso brauche, dann kann ich auch einen nehmen, der Bluetooth funken kann.
Okay.
Das heißt, für uns ist das gar nicht wirklich so viel mehr Preis, weil wir sowieso Chips eingebaut haben. Und dann nehme ich halt einen, der auch Bluetooth sprechen kann. Und schon bin ich in dieser Welt.
Ja, das ist das Gute, dass es einfach schon so lange da ist und deswegen so universell überall für euch dann auch verfügbar ist.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja nichts in dem Sinne neu, sondern das ist hochsolide.
Ja.
Lange da, bis in die tiefsten Ebenen sicher und funktionsfähig. Und deswegen setzen wir neben vielen anderen namhaften europäischen Herstellern eben da drauf. Und glauben, dass das wirklich die Zukunft ist. In unserer Branche. Im Bereich von Funklösungen.
Ja.
Auf die man sich ernsthaft verlassen kann.
Und hat natürlich auch so ein bisschen Latenzvorteile wahrscheinlich auch, ne? Es muss nicht alles zum zentralen Server, der dann wieder womöglich noch einmal mit der Cloud kommuniziert, um die Regeln abzufragen und dann wieder rausschickt.
Genau. Also auch wieder ein wichtiges Thema. Ich könnte jedes Mal 20 Minuten über alles reden. Also in dem Moment, also nehmen wir mal so einen Sensor. Oder meinetwegen den, der jetzt im Januar kommt als Multisensor.
Mhm.
Der hat nicht nur die Information, wo im Raum Leute sind, der hat alles weitere von CO2, VOC, Temperatur, cool. Luftfeuchte.
Bleibt trotzdem in dem Größenfaktor.
Der wird ein ganz bisschen größer. Es gibt ja bei uns immer den kleinen und den größeren.
Ah, okay.
Also der ist so ein Zentimeter größer,
ja.
Aber hat dann alles on board. Bis hin zu Smoke, Rauch, ganz egal.
Cool.
Ich erzähle das deswegen.
Ja.
Da steckt natürlich wahnsinnig viel Datenstrom drin.
Mhm.
Wenn man alle diese Daten rausleitet oder haben will, und da kommen dann manche kabelgebundenen Systeme wirklich an ihre Grenzen.
Mhm.
Irgendwann. Nicht aber Bluetooth Mesh. Mach dir bitte klar, wo Bluetooth Mesh herkommt. Das ist mal Audio gewesen. Oder ist es ja bis heute.
Ja, ja.
Und unser Gehirn, unser Ohr hört jeden Fehler.
Mhm.
So. Und mit dieser tiefen Basis versteht man, glaube ich, dass das System vom Fundament her schon unheimlich stark ist und wir kriegen in Echtzeit mehr oder weniger alle diese Datenmengen raus und das sind riesige Datenmengen. Also wir reden hier von Millionen von Datenpaketen pro Tag,
ja,
wenn man die voll laufen lassen würde. Und das kriegen wir rüber, das funktioniert. Das beispielsweise DALI, was ja auch ein Standard ist, den ich sehr liebe für Licht, aber die Idee, diesen Datenstrom zum Beispiel darüber zu ziehen, funktioniert einfach überhaupt nicht.
Okay.
Keine Chance.
Krass.
Ne? Und auch KNX, den ich auch total liebe, aber auch der hat seine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Alles hat hätte man so ja echt nicht gedacht, dass jetzt ein Kabelsystem dann eher geschwindigkeitsbegrenzt ist als ein Funksystem, aber.
Ja, nimm IP und du hast keine.
Ja, okay.
Also,
ja,
das
klar.
Hat ja, ja, alle diese Systeme unterliegen Regeln.
Ja.
So, und manche Setups sind für anderes gemacht. Also ich denke mal, man muss es eher so sehen. Ich würde das auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere oder sowas, sondern das versuche ich die ganze Zeit deutlich zu machen. Weder ein Sensor ist schlechter oder besser als der andere.
Ja,
es
klar.
Hat seinen Nutzen.
Ja.
Genauso wie ein Kommunikationssystem. KNX ist Weltklasse. DALI ist Weltklasse für das, wofür sie sind.
Jetzt habe ich ein bisschen gebastelt und habe dadurch jetzt die Daten in Home Assistant bekommen und bekomme dadurch zum Beispiel auch ein bisschen historische Daten. Wie oft ist hier wer in welcher Zone gewesen? Jetzt ist ja das für eure Anwender oft wahrscheinlich eher nicht das Szenario, dass die Home Assistant bei sich einsetzen, sondern wollen aber vielleicht zusätzlich zum Sensor auch das halt nutzen, um nach einem Jahr zu sagen, wie wird unser Konferenzraum genutzt. Kommt ihr da auch als Softwareanbieter ins Spiel und sagt, wir haben hier eine Lösung für euch, die könnt ihr auf dem Server laufen lassen?
Ja, mir läuft ein Schauer den Rücken runter. Wir als Softwareanbieter. Ich hätte mir das nie vorgestellt. Er hat das nie geglaubt, dass man von uns sozusagen ein Building-Monitoring-System kaufen wollen würde. Mhm. Aber die Nachfrage war so hoch, dass wir es auf die Beine gestellt haben. Das gibt's heute bei uns zu bekommen. Das heißt Capstone. Also der Stein oben auf der Mauer, der oberste sozusagen, der eigentlich alles zusammenhält, das ist Capstone. Und Capstone ist eigentlich ein kleiner Server, den man irgendwo im Gebäude unterbringt, der dann Zugriff haben kann auf, ja eigentlich auf alles, über Bluetooth Mesh, sämtliche Sensoren, über KNX, über DALI, über IP sowieso.
Mhm.
Und dann dort zentral eigentlich erstmal alle Daten sammelt.
Cool.
Nicht auf der Cloud. Die Cloud ist unsere Entscheidung, kann dahinter gehängt werden. Manche andere Systeme gehen ja sofort mit dem Datenstream auf die Cloud und speichern da. Wir nicht. Wir machen das on-premise. Wir sammeln vor Ort und verbinden dann die Server. Wenn jemand mehrere Liegenschaften hat, dann gehen wir danach sozusagen in die Kommission. Also wir sind erstmal im Gebäude, aber im Gebäude haben wir die Möglichkeit, erstmal alle Daten zu sammeln. Und wenn man die Daten an einer zentralen Stelle hat, dann kann man sie beispielsweise visualisieren. Ich kann sie mir auf irgendwelche Gebäudepläne drauf mappen.
Cool.
Sehe dann visuell, wo ist denn Mensch? Welcher Schreibtisch ist belegt? Welche Temperatur? Welche Luftfeuchtigkeit? Wo ist irgendwas anders, als es soll?
Ja.
Dann kann ich auf der Basis Regeln machen und ich kann Analysen befahren.
Cool.
Und da wird's jetzt spannend. Denn wir haben jetzt eine ganze Menge Facility Manager gehabt, die einen tollen Job machen, aber extrem erstaunt sind, wenn sie ihr eigenes Gebäude mal in der abstrakten Dimension nach einem Jahr anschauen. Das ist das, wo ich immer so überzeugt von bin, dass wir, nennen wir das mal, digitalen Zwilling vom Gebäude auf der Datenebene. Kann man so machen. Ich kann im Wesentlichen mehr verstehen, was mit meinem Gebäude los ist. Das ist das, was ich eingangs sagte. Die Leute investieren sehr, sehr viel in Gebäude, in Raum, alles drum und dran, aber die Nutzung, die muss man erstmal durch Sensorik wieder sichtbar machen und dann kann ich Veränderungen herbeiführen.
Oh, das fällt mir gerade wieder ein spannendes Szenario ein. Öffentlicher Raum wie Bahnhöfe, Flughäfen und so weiter. Und ihr könnt das gesamte Gebäude quasi so visualisieren, könnt Hotzones zeigen, wo halten sich die Leute länger auf. Mhm. Und wenn ich dann rausgehe und sage, ich will die Fläche als Werbung verkaufen und kann sagen, der Publikumsverkehr steht oft hier in der Ecke, weil es da gemütlich ist und die Sonne dahin kommt. Da kommt jetzt euer Bildschirm hin mit eurer Werbung.
Siehst du, du bist,
das ist natürlich,
du bist einer von denen in der gleichen Art und Weise, die mich fast täglich erreichen mit Ideen.
Ja.
Nimm dir ein Autohaus, nimm dir Werbung, nimm dir was immer man möchte. Aber es funktioniert so. Letztlich hole ich das Ist in eine digitale Ebene und kann es dort abstrakter begreifen, als einfach nur ins echte Gebäude zu schauen. Das ist das, was wir machen.
Ja.
Und unser Traum als Steine ist, wie soll ich sagen, die digitale Schnittstelle eines Gebäudes zu sein. Raumsensorik. Oder wie ich manchmal sage, eben die Sinnesorgane des Gebäudes. Weil es wird so viel geredet über Smart Building, digitales Gebäude, Digital Building, alle möglichen Begriffe. Die Basis von all dem ist unserer Überzeugung nach die Sensorik, die das ermöglicht, dass ich das sehen kann. Ist übrigens gar keine dolle Weisheit, selbst im Auto. Autos sind ja heute auch komplette Computer. Und wie machen die das? Indem sie tausende von Sensoren in sich haben. Weil ansonsten könnten sie ihre Fahrzustände ja gar nicht bewerten.
Ja.
Und genau das gleiche ist mit dem Gebäude auch. Ich kann ein Gebäude nur dann höchst effizient, kannst jede Dimension nehmen. Gesund, effizient, energetisch perfekt und nehmen, wenn ich Sensorik habe. Das ist das, was wir bei Steinl versuchen, eine feinfühlige, präzise Sensorik für das digitale Gebäude zu machen. Die erste Nutzung ist häufig Licht. Und weitere Dimensionen haben wir hier heute besprochen, können dann dazu kommen.
Ja, ich sehe Klimatisierung sehe ich da echt als großes Ding.
Ja,
also ist ja auch das Beispiel Auto bei mir. Hat es, glaube ich, auch 3 Jahre gedauert, bis Tesla das Software-Update nachgeliefert hat, dass sie, wenn der Beifahrersitz nicht belegt ist, sie auch die Lüftung beim Beifahrersitz nicht anmachen. Weil man will natürlich Reichweite haben und die Klimaanlage hustet nur mich als Fahrer an, wesentlich effektiver.
Ja, du siehst ja, das ist genau so eine Optimierung,
ja.
Die möglich ist, wenn ich solche Logiken da ermöglich, ja. Ist einfach so.
Ja. Ja, schon spannend. Ja, also da kommt man auf jeden Fall direkt die ganze Zeit ins Nachgrübeln, wo man den noch überall einsetzen könnte. Also ich glaube, allein hier im Studio habe ich noch ein paar Ideen, was man auch so allein zum Spaß, ich mag das dann ja irgendwie, das auch so als Schauwert zu demonstrieren.
Ja, ist ja völlig okay. Ich meine, ich glaube, dass wir auch eine Zielgruppe sehen werden, die einfach auch für ihre Zuhause sagt, was will ich haben? Denk dir mal, du verbindest das mit Sprachsteuerung des Gebäudes und sagst einfach Licht an.
Ja.
Ja, und dann geht das Licht eben da an, wo du bist.
Ja.
Ohne dass du in dem Satz noch alles Mögliche hinzufügen müsstest. Und so weiter und so weiter.
Ja, also, was habe ich schon? Ich hab schon bei mir im ganzen Haus meine Zeit lang Bluetooth-Beacons überall versteckt, um dann mit dem Handy durch Triangulation und den Beacons dann zu bestimmen, wo bin ich gerade genau im Haus, um dann genau sowas zu machen. So eine Positionssteuerung. Weil der Traum ist natürlich, ich hätte es eigentlich am liebsten, ich hole mein Smartphone raus, habe meine Home Assistant-App offen und er zeigt mir direkt die Regler an, die in dem Moment für mich relevant sind. Das ist mir nur der Lautstärkeregler für den Lautsprecher direkt vor mir und das Licht vor mir und sonst irgendwas. Ich muss halt dann nicht im ersten Stock irgendwas umstellen können.
Richtig. Und, mit der Einschränkung eben, dass er dich nicht kennt. Also da ist
genau,
eine
da
Person.
Die, ne?
Also,
ja, genau, die Personalisierung habe ich dann nicht.
Das sind Grenzen, habe ich ja erklärt, warum wir die ganz bewusst wollen.
Ja.
Das ist klar. Die ist keine Identifizierung.
Aber finde ich auch ganz gut. Also, aber da lässt sich ja auch ein bisschen drumherum arbeiten, wenn man das in seinem Privathaus macht. Dann hat man ja auch nicht so viele User. Und es ist nämlich auch, das ist einfach für mich auch auf jeden Fall Totschlagargument, eine Kamera, die auf bildbasiert arbeiten würde, würde ich halt nicht in meinem Wohnzimmer hängen. Also nee. So sehr ich dem Hersteller vertrauen würde, dass die Bilder nirgendwo hinkommen, ist es halt doch immer so ein bisschen ein gefühlter Privatsphärenüberschreitungsmoment. So.
Das ist in ganz vielen Fällen ein Gefühl.
Ja, ja.
Genau. Und da sind wir hier eben jetzt unterwegs und schaffen das ohne.
Ja. Super. Ich glaube, wir ziehen hier erstmal so einen kleinen Schlussstrich drunter, aber ich glaube, es gibt in Zukunft noch genug weitere Themen, über die wir mal sprechen und diskutieren können. Du hast für die Light & Building ja auch schon ein paar interessante Entwicklungen angekündigt.
Ja.
Von daher hoffe ich, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir dich hier bei uns im Studio begrüßen können. Und wenn ihr weitere Ideen habt, wie ihr so ein EO bei euch in der Firma, aber auch privat vielleicht einsetzen würdet, schreibt doch gerne mal einen Kommentar hier unter das Video. Wir leiten das dann auch direkt immer an euch weiter. Direkt weitere Produktfeatures und so weiter werden erweitert. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Drückt auf Abonnieren, wenn ihr weiter beim Steckerchecker dabei bleiben wollt. Bis dahin, bye. Vielen Dank nochmal an dich und wir sehen uns nächste Woche. Euer Steckerchecker.